Podcast für Männer, die weinen, von Männern, die weinen und nicht nur für Männer, die weinen, sondern auch für alle anderen Menschen. Ich bin etwas rostig im Intro, denn wir haben es lange nicht mehr gemacht. Wir haben lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Ich begrüße also zunächst einmal zu unserer sensationellen Comeback-Folge den mir digital gegenüber sitzenden Felix. Hallo Felix.
Hallo.
Ja, guten es Tag. Ist ein wunderschöner, verdeckt, bewölkter Dezember. Mittag, an dem wir diese neue Folge Männer, die weinen wieder aufnehmen. Wir freuen uns sehr, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben hier, um das zu machen. Wir haben lange terminkoordinatorische Schwierigkeiten gehabt. Das war vor allem meine Schuld, denn ich hatte einen unglaublich vollen November und auch Anfang Dezember. Und generell hatten wir eine bewegte vergangene Zeit, Felix und ich. Wir haben eine Menge zusammen auch unternommen, ohne dass eine Podcast-Folge da war. Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren. Wir waren in Norwegen. Wir sind fast in Norwegen auf einem Berg gestorben und doch wieder herabgestiegen zu den Sterblichen, um weiter unter ihnen zu weilen. Ja. Und ja, genau, haben dann ein bisschen Zeit gebraucht, um ein bisschen auch unser persönliches Verhältnis zu evaluieren und haben sehr bewegende Gespräche geführt, die aber sehr wholesome und positiv geendet sind. Also uns geht's gut. Auch unserer Freundschaft geht's gut und wir haben auch wieder den Willen herauskristallisieren können, weiter mit dem Podcast zu machen, auch wenn das jetzt lange auf Eis lag und ich schon so angedeutet hatte gegenüber anderen Menschen in meinem Umfeld, ja, weiß nicht, wie das weitergeht, ehrlich gesagt, ob das weitergeht, bin ich jetzt also umso froher, lieber Felix, dass wir uns zusammengesetzt haben, um eine neue Folge aufzunehmen
voll schön.
Und das Ganze genauso glorreich weitergeht, hoffentlich wie bisher.
Ich habe vorhin mal auf unseren Instagram-Account geguckt und habe auch schon einen kleinen Teaser hochgeladen. Ich habe einfach nur ein Foto von dem Mikrofon und der Audacity-Dings und war dann so, oh, kommt vielleicht doch noch mal wieder eine neue Podcast-Folge. Man weiß ja nicht.
Einfach nein. Einfach
und, nein. Und dann der nächste Slide ist einfach so, nein, doch nicht, verarscht. Und zwar, wir haben neue Follows gekriegt auf Instagram. Ich weiß gar nicht, warum. Wir machen da schon lange nichts mehr. Das liegt auch an mir. Du hast ja den Zugang auch gerade gar nicht mehr.
Ja, ich muss einrichten.
Es ist ein bisschen eingeschlafen, aber es ist nicht tot. Es ist, wie du sagst, es ist viel passiert. Potenziell können wir irgendwann auch nochmal die Geschichte von unserem gemeinsamen Urlaub aufarbeiten.
Ich mag, dass das eigentlich im Moment nur so Mythos ist.
Es ist schön, oder? Es ist
ich so, möchte eigentlich, dass wir die ganze nächste Zeit dann nur skurrile Andeutungen drüber machen.
Erinnerst du dich noch
damals? Was alles in der Welt in Norwegen passiert ist. Also wir sind fast gestorben. Ich glaube, das ist völlig richtig, objektiv.
Also es war doppelt.
Es war knapp. Felix nur einmal, ich mit ihm einmal fast und danach nochmal mehrere Tage fast.
Aber
so viel, das ist eine andere Geschichte.
Und das mit den Schafen auch, ne?
Ja, sowieso.
Genau.
Die Schafe. Ja, bevor wir uns fragen, wie es uns geht, kurz zum Sport. Zion Williamson im letzten Spiel, gute Vorstellung, kommt so langsam wieder ins Rollen nach seinem Season aus, letzte Saison. 25 Punkte gegen die Denver Nuggets. Das Spiel wurde auch gewonnen. 6 Rebounds, 4 Assists, ein Block kann sich sehen lassen. Also im Basketball läuft es wieder. Auch meine Lakers richten sich langsam wieder auf. Anthony Davis mit einer sehr dominanten Saison. Und was da gerade in Katar passiert, interessiert sowieso keine Sau. Felix, wie sieht es im Wintersport aus?
Ja, es ist wieder Dezember. Das heißt, ich bin wieder interessiert an Sport. Vor allem natürlich Biathlon und Skispringen. Skispringen sehr durchwachsen, gerade so für die deutsche Mannschaft. Es fehlt einfach die Konstanz. Auch so Leute wie Karl Geiger, die ja normalerweise Garanten sind für halbwegs konstante Sprünge, schaffen es dann ab und zu mal nicht in Durchgang 2. Was zur Hölle war denn da los, Karl? Und dann allerdings gibt es so Biathlon-Dinge, die machen mich dann wieder ein bisschen froher. Also im Einzel auf Platz 3 und auf Platz 4 mit David Zobel und Roman Rees bei den Herren. Damit habe ich absolut nicht gerechnet, weil eigentlich die deutsche Frauen-Biathlon-Truppe insgesamt ein bisschen stärker zu bewerten ist. Die auch im Sprint zumindest sehr gut, im Einzel auch nicht verkehrt. Die Mannschaftsleistung ist immer grandios. Zum Podium hat es bisher bei den Frauen im Sprint gereicht, aber bis dann in der Verfolgung ist in beiden Seiten ein bisschen weniger schön gewesen. Nichtsdestoweniger trotz, ich freue mich auf die Sachen, die da kommen bin sehr gespannt, was wir da diesen Winter noch zu sehen haben. Interessante Anekdote noch dazu, zwei Favoritinnen beim Biathlon laufen gerade für Norwegen aktuell noch nicht mit, also für Deutschland auch. Eine, das ist Franziska Preuß, die ist irgendwie erkältet, die ist aber nicht so dramatisch. Für Norwegen Marte Olsby-Røiseland, die ist auch krank, glaube ich, und Tiril Eckhoff. Tiril Eckhoff hatte 2022 so ein paar Probleme und die hat sich so knapp übers Ziel geschleppt ein paar Mal bei Olympia und ich habe das gesehen und ich habe das gesehen im Fernsehen und dachte mir so, das sieht genauso aus wie ich, wenn ich beim Sport meine Panikattacken habe, ist alles okay, Tiril. Und diese Saison setzt sie aus wegen psychischer Probleme. Ich will nicht sagen, ich habe sie ferndiagnostiziert, weil es kann auch alles nochmal was ganz anderes sein, aber ich wünsche auf jeden Fall Tiril Eckhoff an dieser Stelle eine gute Besserung, auch wenn sie was das nicht verstehen wird, weil sie kein Deutsch spricht wahrscheinlich, glaube ich. Ja. Aber Tolitid, Tiril, hadde Gott, so, ja. Und somit aus dem Wintersport.
Danke, Felix.
Zurück ins Studio.
Ja, hervorragend. Berlin meldet sich hiermit wieder. Nun geht es weiter mit unserem kurzen gesundheitlich-psychischen Zustand. Ich beantworte die Frage einfach mal, ohne dass Felix sie mir gestellt hat, denn ich habe mich gerade geräuspert, liebe HörerInnen. Und ich sende tatsächlich gerade aus der Krankschreibung. Ich bin 2 Wochen krankgeschrieben fast, weil ich jetzt seit 2 Monaten, 1,5 Monaten erkältet gearbeitet habe und in einer Kita auch mit sehr vielen Bazillen und diversen Krankheitserregern konfrontiert bin. Und wie das mit Personalmangel und Verantwortungsbewusstsein so ist, man arbeitet einfach immer weiter. Und irgendwann sagt der Körper so, was machst denn du eigentlich da? So, ich bin, was soll das? Und jetzt hat es mich mal wirklich dolle erwischt auch. Und ich bin stark erkältet, kein Corona. Und meine Ärztin meinte dann so, jetzt erholen Sie sich mal. Und hat mich dann 1,5 Wochen krank geschrieben. Shoutout an Frau Dr. Tom Bokan, was für eine tolle Hausärztin. Ich habe mich noch nie so wohl mit einer Hausärztin gefühlt. Hervorragend. Ja, also Medizin der Mitte, liebe BerlinerInnen, kann ich nur empfehlen. Macht das. Geht zu der guten Frau. Absolut fantastisch. Und jetzt sitze ich hier und mache im Exil meiner Krankheitsabgeschiedenheit einen Podcast und kriege so ein bisschen Lebensdinge wieder hin, die davor liegen geblieben sind. Es ist ganz hervorragend. Eigentlich geht es mir wirklich wunderbar. Auch privat sind jetzt zum Jahresende viele schöne Dinge passiert, die ein Happy End dieses Jahres für mich zuließen. Sowohl im freundschaftlichen als auch im romantischen Sinne. Ohne dazu sehr ins Detail zu gehen. Und ich fühle mich eigentlich, wäre nicht dieser Dauerschleim in mir vorhanden, ganz hervorragend. Und ich hoffe, dir geht es ähnlich, lieber Felix. Wie geht es dir?
Ja, doch. Also ich habe immer mal wieder irgendwie, schlafe ich schlecht, aber es ist, das kommt und geht. Mal ist besser, mal ist schlechter. Ich habe vorgestern Geschirr gekauft. Damit bin ich sehr happy. Ich werde eventuell, also Geschirr ist überhaupt falsch, ist Besteck. Ich habe Besteck gekauft.
Ich habe Besteck gekauft.
Ich habe Besteck gekauft und ein Schneidebrett habe ich gekauft und ein Wetzstahl, damit mal mein Messer vielleicht wieder scharf ist. Ne?
Total sinnvoll. Scharfe Messer erleichtern
das so sehr. Ne? Und also das macht mich auch alles sehr happy. Bei mir haben sich auch ganz unerwartet vor allen Dingen seit dem letzten Podcast ist ja viel passiert. Auch schöne romantische Dinge noch ergeben, von denen ich gar nicht mehr dachte, dass sie überhaupt noch passieren. Ich bin auch sehr happy drüber. Jetzt gehe ich, nachdem wir hier im Podcast aufgenommen haben, arbeiten. Hoffe, dass es heute nicht allzu kalt wird, denn nur eine Heizung bei uns funktioniert auf der Arbeit. Das ist immer so ein bisschen unangenehm. Ja. Aber ich tue mein Bestes, um Holiday-Cheer zu verbreiten. Ja, ich werde 2 Pullis tragen heute. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Ja.
Ja. Auch wenn viel Weihnachtsstress ist, so arbeiten im Einzelhandel zu Weihnachten ist immer ein bisschen schwierig, lasse ich mich davon nicht lumpen. Denn ich bin ja, wie wir alle wissen, der Anti-Grinch und super happy mit der Weihnachtszeit. Ich habe auch schon Plätzchen gebacken. Ironischerweise Berliner Brot. Konsti, Berliner Brot habe ich gebacken.
Berliner Brot. Das sollte ich mir auch mal zuführen. Dann.
Ich kann dir ein Rezept schicken.
Ja, bitte unbedingt.
Ja, mache ich. Ich schicke dir gleich nachher, schicke ich dir ein Rezept.
Weihnachtliche Rezepte, Weihnachtsstimmung und nun Markus Lanz Überleitung. Weihnachtsmärkte haben ja auch oft einen Stand, an dem wir alle als deutsche Gesellschaft nur selten unbeschadet vorbeikommen. Es geht um den Glühwein, liebe Freunde. Und ich weiß ja nicht, ob ihr dieses Jahr schon einen hattet. Ich hatte schon, ich glaube, 2 Glühweine dieses Jahr? Ja, doch, genau. Einen selbstgemachten und einen viel zu teuren auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin-Mitte. Ehemaliger Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt. Geht da nicht hin, es ist viel zu teuer. Es sieht aus, als hätte man einen Karstadt ausgekippt und auf dem Marktplatz verteilt. Es ist wirklich nicht sehr romantisch, nicht sehr individuell. Macht's einfach nicht. Geht auf einen billigeren in eurem Kiez, liebe BerlinerInnen, wenn ihr das hört. Nicht zu dem in Mitte. Auf jeden Fall, da habe ich also einen Glühwein zu mir genommen und ein Glühwein, zwei Glühwein, drei Glühweine später. Es gibt zu jeder Jahreszeit einen Anlass, in Deutschland betrunken zu werden. Der Glühwein ist nur der im Winter. Und Felix und ich dachten uns, wir sollten mal generell über das Thema Alkohol sprechen. Es kam in diversen Folgen schon durch, dass das irgendwie auch im Kontext zu Männlichkeit und Männern, Maskulinität eine Rolle spielt. Und auch in unserem jugendlichen Alltag in der Provinzstadt, aus der wir kommen, durchaus präsent war. Aber wir haben dem Thema noch nie eine ganze Folge gewidmet. Und wir stehen dem ganzen Thema auch sehr gegensätzlich gegenüber, denn ich liebe Alkohol und bin zwar kein allzu regelmäßiger Konsument, wenn ich das sagen darf. Also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie jeden Abend ein Glas Wein trinkt. Ich würde behaupten, ich trinke vielleicht einmal die Woche Alkohol, wenn es hinkommt. Ein-, zweimal, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und Felix, du trinkst gar nicht mehr.
Genau, ich habe einfach, also es ist auch nicht kategorisch, es ist nicht so, dass ich jetzt wie so ein trockener Alkoholiker hier sitze und kategorisch nicht trinke. Einmal alle Jubeljahre kommt das vor, aber das müssen ganz spezifische Umstände irgendwie sein, damit das passiert. Aber grundsätzlich trinke ich nicht.
Grundsätzlich eher nein. Ja, was ja auch völlig valide ist. Grundsätzlich leben wir in Deutschland, einem Land, in dem gerne und viel getrunken wird. Wir sind auf der, ja, vor allem westlichen Seite ja auch ein Weingebiet. Ja, also meine Oma kommt aus Rheinland-Pfalz, da gibt es zahlreiche Weinberge, auch wenn das in der Familie jetzt nicht unbedingt so kultiviert wurde. Mein Vater kommt aus Süddeutschland, also logischerweise kommt meine Mutter aus Rheinland-Pfalz dann auch. Mein Vater kommt aus Süddeutschland, wo das Bier sehr kultiviert wurde, wo jedes Dorf ein Lokalgebräu im Supermarkt stehen hat oder eben die Brauerei verkauft. Wohin man sieht, ist man in Deutschland immens mit so dem Faktor Alkohol konfrontiert. Jetzt hatten wir auch in der letzten, im letzten Koalitionsvertrag ja die Debatte um die Legalisierung von Cannabis, wo auch schon immer das Argument war, wenn Alkohol legal ist, warum stellt man sich denn bei Cannabis so an? Und tatsächlich, ja, ist Alkohol eben omnipräsent in unserer Gesellschaft und hat weitreichende, ja, Auswirkungen und Einflüsse, würde ich sagen, auf unsere deutsche Gesellschaft. Dazu haben wir ein paar Statistiken und Fun Facts rausgesucht. Felix, möchtest du mal anfangen?
Ist so fun, ist das. Ich war kurz erinnert übrigens an den CSU-Parteitag, wo unglaublich viel gesoffen wurde, aber dann immer gegen Cannabis gewettert. Das war sehr amüsant. Also, ich glaube, die Heute-Show hat da einen schönen Beitrag zu gemacht. Ja, ja. Laut Bundesgesundheitsministerium, also ich habe mal den Kalle gefragt und gesagt, ey Lauterbach, wie sieht denn das aus? Nee, also 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Ein problematischer Alkoholkonsum, und das ist ja schon nochmal ein Unterschied, liegt bei etwa 9 Millionen Personen dieser Altersgruppe vor. So. Kann man mal überlegen, 9 Millionen, jetzt sind wir, ich glaube, 84 Millionen insgesamt. Dazu kommen ja dann aber viele Leute, die älter sind als 64 und ein paar, die jünger sind als 18.
Ja.
Wollen wir uns mal nicht verarschen, unsere Demografie geht halt so. Und das ist schon nicht wenig, glaube ich. 9 Millionen Personen mit problematischem Alkoholkonsum und 7,9 Millionen mit gesundheitlich riskantem Alkoholkonsum. Und
Dunkelziffer ja wahrscheinlich auch wesentlich höher,
ja,
muss man also einfach mal vermuten.
Und das hat, glaube ich, halt auch einfach ganz viel damit zu tun, wie stark Alkohol so verankert ist gesellschaftlich. Ich habe neulich mal nachgeguckt, weißt du, wie viel Prozent Klosterfrau Melissengeist hat?
Ach du liebe Zeit, das ist ja eigentlich ein Medikament. 80?
Ja, fast. 79, glaube ich. 79. Und das sind dann so Sachen so, es ist ja auch nicht wirklich ein Medikament, es ist ein Schnaps, ne? Der wird aber als Medikament verkauft. Es wird
als Medikament verkauft, genau.
Das sollte man dazu sagen. Und dann wird gerade alten Leuten gesagt, ach, trinken Sie davon mal ein oder zwei. Und ich sag dir eins, also wenn du dir jeden Tag so 79-prozentigen Schnaps in die Binde kippst, dann hast du auch ein Alkoholproblem. Also ich meine, wenn dir jetzt einer erzählt, ach ja, ich trinke dann jeden Abend so ein Klosterfrau Melissengeist, dann denkst du da nicht so viel drüber nach. Aber wenn dir derselbe Karl-Heinz erzählen würde, ja, und abends trinke ich dann immer noch ein Stroh rum, dann wärst du schon ein bisschen mehr concerned, glaube ich.
Meine Uroma hat auf Frauengold geschworen als Besserungs Mittel. Da gibt es einen ganz tollen Werbespot aus den 50er Jahren. Sowieso Werbespots 50er Jahre mit dem Frauenbild von damals. Herrlich nicht, in Anführungszeichen. Gönnt euch das mal auf YouTube, das ist fantastisch. Frauengold war, ich habe jetzt mal den Wikipedia-Artikel schnell dazu aufgerufen, war ein frei verkäufliches Getränk, das, bla bla bla, rezeptfrei in Drogerien, Apotheken und Reformhäusern angeboten wurde. Es handelte sich um ein Herz-Kreislauf-Tonikum, das gezielt mit seiner beruhigenden, also für das gezielt mit seiner beruhigenden und stimmungshebenden Wirkung geworben wurde. Was war der Hauptwirkstoff?
Schnappes.
Alkohol. Korn. 16,5 Volumenprozent, also wie Pfeffi, effektiv. Und ja. Es wurde dann 81 vom Bundesgesundheitsministerium verboten, weil es Aristol-Okiasäuren enthielt.
Gesundheit.
Und die, das waren Substanzen, die krebsfördernd und nierenschädigend waren. Hm. Meine Oma wurde 100 Jahre alt, also bei ihr hat es tatsächlich jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich so viel geschadet. Aber effektiv war das Schnaps. Also auch dazu ja mal so zur Präsenz in der Gesellschaft, wenn man sich alte Filme anguckt, es war ja völlig normal, hier und da einen Drink angeboten zu bekommen, auch im Büro oder beim Anwalt oder auch was weiß ich, wahrscheinlich im Bürgeramt. Also es gab ja zu jeder Gelegenheit irgendwie Alkohol.
Erinnerst du dich?
Ja. Insofern wundert es mich nicht, dass auch wahrscheinlich aus solchen Generationen noch kommend so viele mit problematischem Verhalten in unserer Gesellschaft sind, was Alkohol angeht.
Total.
Ja.
Erinnerst du dich an den Schimanski?
So erzogen wurden
von den Schimanski, ja, den wir geguckt haben, wo auch, da wurde immer im Flugzeug. Im Flugzeug hat er dann so eine Pulle Rotwein sich hinter die Binde gekippt und so.
Genau. Ne? Also ich meine, das geht ja immer noch, ist natürlich teuer.
Klar.
Aber ja, klar, also es war absolut gang und gäbe, ne? Flugzeug gibt ab und dann wird erstmal entkorkt.
Auf diesem kleinen Flug. Vielleicht
schmeckt es da auch besser. Ich habe noch nie Alkohol im Flugzeug getrunken, überhaupt noch nie so oft geflogen. Und als Felix und ich zusammen im Flugzeug saßen, Wasser
zum Wasser hast du getrunken.
Ja.
Weil genau, du mit deiner Karte bezahlen konntest und ich nicht.
So, auch das.
Nämlich. So, regelmäßiger Alkoholkonsum. Dazu gibt es auch eine Statistik. Das war dann Anteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, der regelmäßig Alkohol konsumiert, im Zeitraum von 1973 bis 2021. Es waren 12- bis 25-Jährige, die da befragt wurden, und so etwa über 7000 Leute. Und da gab es im Jahr 2021 8,7% der befragten Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahre. 12 bis 17, da muss man mal überlegen, nur ein Bruchteil davon darf ja legal schon trinken, ne? Und zwar die älter sind als 16. 8,7% gaben an, mindestens wöchentlich Alkohol konsumiert zu haben. Mindestens wöchentlich. Aber ich muss drüber nachdenken, als wir damals so 16, 17 waren, war das auch viel so, dass gefühlt in meiner Klasse oder sowas damals, da wurde also regelmäßig am Wochenende Party gemacht eigentlich. Nicht jede Woche, aber so alle zwei Wochen meistens, oder so.
Ne? Also man hat es zumindest versucht. Aber wir kommen ja gleich noch auf unsere eigenen Erfahrungen zu sprechen.
Ja, ja, ja.
Genau. Wo sind unsere Notizen? Da sind unsere Notizen. Genau, ich hatte noch, also wenn du soweit mit deinen Statistiken durch bist, könnte ich noch ein, zwei Fakten dazu sagen.
Wir hätten noch das durchschnittliche Alter beim ersten Alkoholkonsum. Unbedingt. Das ist momentan 2018 war das 16,3 Jahre.
Ah ja, also kurz nach dem 16. Geburtstag trinken die Deutschen. Meistens.
Genau, aber da ist nicht das erste Mal trinken, sondern das erste Mal Alkoholrausch. Also
mit 16 Mal haben die Leute ihren ersten Rausch, sind erst mal besoffen.
Okay. Genau, und dann wahrscheinlich ist der erste Alkoholkonsum ein bisschen früher. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol grundsätzlich sinkt gerade, also seit 1970 ist der Alkoholkonsum in Deutschland um etwa ein Drittel gesunken und vor allen Dingen im Biersegment, also das Biersegment, das ist lustig, ich hab einen Kumpel, der arbeitet bei Anheuser-Busch, der hat da bestimmt ganz andere Statistiken noch zu, das Biersegment fällt. 2021 war der Pro-Kopf-Verbrauch von alkoholischen Getränken in der Bundesrepublik bei ungefähr 120,7 Liter. 120 Liter Alkohol, also alkoholische Getränke, muss man mal überlegen. Es gibt ja diverse Menschen, die trinken ja gar nicht. Ne? Mich zum Beispiel, trockene Alkoholiker, hoffentlich Babys. Und wenn man dann überlegt, dass ich ja statistisch gesehen auch 120 Liter Alkohol trinke, und 120 Liter, das sind ja 120 Maß.
120 Liter Alkohol, wie wann, wo?
Also nicht Alkohol, sondern alkoholische Getränke innerhalb eines Jahres. Das ist
ja
wichtig,
weil ich habe noch eine Statistik mit purem Alkohol. Ja.
Genau. Purer Alkohol ist ja was ganz anderes. Da sind es 2019 Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat eine Statistik gemacht, da geht es um, sind es 2019 waren es 10,2 Liter reinen Alkohol.
Okay, ein paar Jahre davor waren es noch 12 Liter. Das ja. hat nämlich meine Statistik dazu gesagt. Also zwischen 10 und 12 Liter reinem Alkohol, liebe Leute. Ja. Also 100%.
Ja. ja. Also kannst du nicht wirklich trinken, wenn du das wirklich trinken
würdest. Maß, ist eine Maß ein Liter oder ein halber Liter?
Maß ist ein Liter.
Genau, also 12 Maßkrüge reiner 100%iger Alkohol trinkt jeder in Deutschland im Jahr, laut Statistik.
So,
kannst das du heißt, gucken. Es gibt Leute, die trinken mehr. Die trinken deutlich mehr als 12 Maß reinem Alkohol.
Also wenn Jahr. Das der Median ist, kannst du ja davon genau. ausgehen, dass die Hälfte mehr trinkt.
Genau, die Hälfte trinkt mehr als das. Das ist schon echt insane.
Ja. Also, tatsächlich ist es so, bei Männern, das ist 2010, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ist der Anteil der Nietrinker, also Leute wie ich jetzt, oder ja, ich würde mich da schon zuzählen, ist 13,5%. Ja. 54% aller Männer trinken moderat und 32,6% haben einen Risikokonsum. Risikokonsum steht hier jetzt gerade nicht dabei, wie es klassifiziert ist. Und dann ist das nochmal nach Alter aufgeschlüsselt. Bei 18 bis 29 Jahre ist 44,6% Risikokonsum. Ja. Das ist in der unteren Bildungsgruppe mehr und in der höheren Bildungsgruppe weniger. Allerdings ist in der höheren Bildungsgruppe oder der oberen Bildungsgruppe, das geht wahrscheinlich nach Schulabschlüssen hier, ist die Anzahl der Nietrinker geringer. Also die Anzahl von Leuten, die sich regelmäßig total abschießen, sinkt, ja. aber die Anzahl von Leuten, die gar nicht trinken, sinkt ja, auch.
Also alltäglicher Alkohol oder ja, also pseudo-alltäglicher Alkoholkonsum ist deutlich verbreiteter, dass man mal was trinkt in einer ja. höheren.
Und das hat man, das sieht da man noch stärker noch bei 30 bis 44 Jahre. Da ist ja. nämlich tatsächlich so, in den unteren Bildungsgruppen hat man hier 31% von Nietrinkern und in der oberen Bildungsgruppe sind es nur noch 6,2% und 65%, die moderat trinken. Und das ist, glaube ich, dieses komische, das ist dieses ein Glas Wein abends oder so.
Genau.
Dieses
also Angela Merkel wurde dereinst angesprochen, auch wegen der Debatte Kiffen und Trinken gegeneinander aufzuspielen. Da äußerte sie sich dann zum Thema Alkohol so, dass Alkohol ja ein Genussmittel sei, keine Droge. Und auch gerade im deutschsprachigen Raum, das ja so weit Kultur habe, dass man sich mal ein Glas zum Abend gönnen würde. Also Glas Wein, hat sie dann wahrscheinlich gesagt oder darauf angespielt. Und ja, dass es natürlich da aber noch einen großen Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche gibt, das haben wir gerade, glaube ich, ganz gut aufgerollt. Wir leiten kurz mal über zu unseren persönlichen Erfahrungen. Nun kommen wir beide auch aus einer Provinzstadt, wo wir, wie wir schon angedeutet haben, mit einem durchaus ja, verbreiteten trinkkulturellen Habitus konfrontiert waren, möchte ich es mal nennen. Machen wir das vielleicht in der Fragestellung. Wann hast du denn das erste Mal Alkohol getrunken?
Das allererste Mal Alkohol getrunken habe ich, glaube ich, also ich habe mal als Kind irgendwie, ich habe als Kind, das weiß ich, da war ich sehr jung, habe ich ein Alster von meiner Oma probiert. Fand ich ganz schrecklich, aber da war ich halt so 5 oder so, ne? Ja, und meine krass, Oma war so, hier, probier mal. Und ich war so,
what the fuck?
Mit, okay. Ich glaube, mit 12. Naja, ich war halt so, kann ich das probieren? Meine Oma so, das wird dir nicht schmecken. Und ich sage, ich will aber probieren. Meine Oma so, okay, hier. Es schmeckte mir nicht. Dann habe ich irgendwann mal, als ich neugierig wurde, glaube ich, so mit 12, 13 alkoholfreies Bier getrunken. So ein alkoholfreies Weißbier, glaube ich. Fand ich auch ganz furchtbar. Weil ich meine, so, kann ich? Und meine Mutter irgendwann so, ja, Gott, trink halt einen Schluck. Und ich war so, okay, nee, sehe ich nicht. Und das erste Mal bewusst Alkohol getrunken habe ich, glaube ich, an meiner Konfirmation. Da gab es einen Sekt.
So. Sekt vielleicht, ja.
Genau, so mit 14 und da gab es einen Sekt, Toast. Und ich weiß noch, ich habe ein bisschen getrunken und dann hatte ich so einen Farin-Urlaub-Moment. Also da gibt es diese Anekdote, dass Farin-Urlaub zu irgendwie so einer goldenen Schallplatte auch einen Sekt gereicht bekam und der trinkt ja auch nicht. Und dass der dann einmal dran genippt hat und den Rest irgendwie weggekippt. Und ich habe da einmal auch so dran genippt für einen Toast, ne? Und dann meinte ich, habe ich mich auch so zu meiner Mutter runtergebeugt und meinte so, ich muss den aber nicht austrinken, oder? Und Sekt finde ich bis heute furchtbar. Also echt? Kann ich gar nichts abgewinnen. Ich hasse liebe Sekt.
Ich. Gib mir allen Sekt, den du geschenkt bekommst.
Ja, unbedingt. Weg. Gar kein Problem. Oh. Und das erste Mal so richtig war, glaube ich, mit 15. Da war ich 15, 16 muss ich gewesen sein. Das war nach meiner Konfirmation. Ich war als Zweitfahrerin mit bei Konfirmation. Also wer das nicht kennt, wenn man dann so konfirmiert wird, dann fährt man manchmal irgendwo weg in so eine Berghütte und dann macht man so Jesus-Spiele. Das klingt jetzt irgendwie merkwürdig. Also dann macht man so
Spiele.
Jesus ja, bitte. Dann macht man so Bibelsachen und Kram und dann, ne, und dann gibt's immer so BetreuerInnen und die sind meistens halt nicht so viel älter als die KonfirmandInnen selber, aber weil man pubertiert ist, kommen einem als 14-Jähriger, 16-Jährige sehr autoritär und großartig vor. Und da war ich dabei und da gab's Rotwein. Natürlich, weil das kannst du, ne, Messwein und so. Und da habe ich Rotwein getrunken. Jesus
eben auch, ne?
Wie Jesus eben auch. Jesus ihm sein Blut. wobei ich dafür ja im falschen Verein bin. Das ist ja die Protestanten. Ja,
auf jeden Fall, da hast du dann also Rotwein getrunken.
Da habe ich Rotwein getrunken. Und das war auch glaube ich, auch mein erster Alkoholrausch tatsächlich. Also ich hatte meinen ersten Alkoholrausch mit 15, 16. Also ungefähr so, wie die Statistik auch sagt.
Ja.
Genau. Und wie war es bei dir?
Ja, relativ unbescholten, würde ich sagen, auch in Kindheit und so nie genippt. Ich weiß, dass mein Vater mal, als wir beim Fußball im Vereinsheim waren, ein alkoholfreies Weizen getrunken hat, weil er danach mich noch im Auto nach Hause gefahren hat. Und mein Vater ist da sehr streng, wenn er trinkt, dann nur wenn er danach, also auch nur, er trinkt sowieso nie mehr als so ein Bier oder so, wenn dann alle Jubeljahre mal die Gelegenheit ist. Aber wenn er fährt, wirklich gar nichts, 0,0. Das finde ich auch sehr vorbildlich.
Ja.
Und damals war das also nun auch so. Und dann hat er mir das, glaube ich, angeboten, so hier, wenn du möchtest, da ist ja kein Alkohol drin, kannst du einen Schluck probieren. Und ich fahre so, nee, das riecht schon und will ich nicht. War ich, glaube ich, der Meinung, dass ich das nicht probieren möchte und habe es dann auch nicht gemacht. Und dann kam echt auch keine weitere Gelegenheit, bis ich 14 war. Und dann kam ich auf eine weiterführende Schule, die du ja auch besucht hast, ne? Wo alle älter als ich waren, aus Gründen. Und also wirklich auch zwischen 16 und 18 teilweise schon alt waren. Und wenn wir dann uns dann am Wochenende da getroffen haben, dann haben die getrunken, weil die das durften, weil die Alkohol kaufen konnten. Und ich habe dann auch mitgetrunken, logischerweise. Das heißt, mit 14 war ich das erste Mal nicht nur betrunken, sondern ja, abgestürzt, absolut besoffen. Das weiß ich bis heute. 12 Einbecker habe ich mir damals hinter die
Binde
gekippt. Also 0,3, nicht 0,5, aber trotzdem, wenn man das hochrechnet, 3,6 Liter grob. Das sind...
Ich rechne mal am Promille-Rechner. Warte, sprich mal weiter, ich mach das. Fast
8 große Bier. Auf jeden Fall, ich war todesbesoffen. Das war im Garten von zwei Freundinnen von mir. Liebe Grüße, ihr wisst, wer ihr seid, wenn ihr das hört. Das war damals auch eine wundervolle Zeit. Und ich war so besoffen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich bin wirklich getaumelt von links nach rechts. Also ich habe quasi einmal sofort meine Grenzen ausgelotet. Ich habe, glaube ich, auch danach längere Zeit nicht mehr getrunken. Fand's auch ganz gruselig, erst einmal einen Kater zu haben und so und überhaupt. Und ja, ab dann, bis ich so 18 war, habe ich auch wirklich viel getrunken. Also, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ne? Konstantin, der Spitzname. ja, weil es in Goslar einfach nicht besonders viel zu tun gab. Aber so ab 14, würde ich sagen, hat es angefangen. Und wo auch immer ich war, wurde mir sehr aktiv vorgelebt, dass das einfach ein Ding ist, dass man trinkt und auch betrunken ist. Und ja, das einfach so im Alltag ist, nach einer anstrengenden Woche, sich ja zu treffen und ein bisschen zu betrinken. Mal mehr, mal weniger. Aber genau, ich habe unter der Woche nie getrunken, hatte auch nie das Bedürfnis danach. Und dann war aber schon irgendwie die Frage, okay, was geht am Wochenende? Und dann saßen wir bei irgendwem und haben getrunken oder waren in der Kneipe, auch unter 16 natürlich schon. Und ja, liebe Grüße, Mama. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Wir haben da ein paar Mal drüber gesprochen. Und ja, also keine Ahnung, es war eine Zeit des Austestens und Entgrenzens ab und zu, aber des, ja, nicht bewussten Entgrenzens, sondern eher so, hupsi, habe ich eine Grenze überschritten. Also ich hatte dann auch nach dem ersten Mal Betrinken auch relativ schnell so alle Grenzerfahrungen, die es dann eben so zu machen gibt. Bis ich 18 war, hatte ich von Alkohol gekotzt, ich hatte Blackouts und witzigerweise danach auch eigentlich nicht mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen so schlimmen Absturz hatte nach meinem 18., 19. Geburtstag, dass ich entweder nichts mehr weiß oder auch überhaupt nur gekotzt habe. Also das, ich habe dann schon relativ klar für mich festgehalten, so viel kann ich trinken, so viel vertrage ich, ohne dass es hässlich wird. Ich habe auch nie betrunken Dinge verloren. Ich habe noch nie mein Handy verloren, noch nie mein Portemonnaie verloren, noch nie meinen Schlüssel verloren, sondern ich glaube, ich kann damit inzwischen ganz gut umgehen und entwickle mich mehr und mehr in die Richtung so Genusstrinker und ja. Ja, bewusst Gelegenheiten eingehen zum Alkohol konsumieren. Und ja, ich schätze das sehr, dass in jeder Jahreszeit halt irgendwie was anderes im Vordergrund steht. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Freundeskreis, der sich ja sehr intensiv mit dem Thema Bowle beschäftigt. Und dann gibt es eine Frühlingsbowle, eine Neujahrsbowle, eine Sommerbowle. Und das ist dann eben in großer Runde auch nur so, weiß ich nicht, ein, zwei Mal im Monat. Nicht ein, zwei Mal im Monat, also alle ein, zwei Monate mal. Und jetzt haben wir schon unsere Neujahrsbowle geplant. Und da, weißt du, was das Gute ist? Bowle kann man alkoholfrei machen und Bowle kann man mit Alkohol machen. Das heißt, stimmt. Man kann da einfach, wonach einem gerade ist, ansetzen. Wenn man dann doch Lust hat, Alkohol zu trinken, kippt man einfach noch was rein und rührt ein paar Mal um, macht noch ein paar Zutaten mehr dazu. Herrlich. Also da kommt jeder auf seinen Geschmack. Und das ist für mich jetzt im Moment so der ultimative Kompromiss. Aber ich bin ja nun auch Musiker und da ist es, also das kannst du vom Theater ja auch nochmal unterstreichen, so Künstler, Musiker trinken irgendwie sehr viel Alkohol. Ja. Und da wurde mir das auch, seit ich klein war, vorgelebt, auch schon im Schulorchester, bevor ich in mein Landesorchester kam, wo ich dann immer die großen Freizeiten verbracht hatte, auch mit relativ viel Alkohol jedes Mal. Schon im Schulorchester, als ich da mit 10, 11 mitgespielt habe und wir auf, ich glaube, Langeoog waren, die haben sich da so besoffen unter lehrerlicher Aufsicht auch noch, ne? Das fand ich damals schon gruselig. Und mit dieser Vorerfahrung kam ich dann in das Orchester, in dem ich dann jahrelang gespielt habe, 10 Jahre lang, im Landesjugendblasorchester. Und da war das dann genauso. Ein bisschen heftiger oder ein bisschen weniger heftig, ist schwer zu vergleichen. Aber es war einfach Kultur, dass da am Abend das Bier aufgemacht wird und dann auch erstmal nicht zugeht bis um 4 Uhr morgens. Später auch ein bisschen früher schon. Und ja, das war dann irgendwie normal. Also da haben sich die Baselines verschoben auf, das ist normaler Alkoholkonsum. Man macht es ja auch nicht so oft. Aber wenn, dann eskalierend und so hart wie geht.
Ja.
Ja, und das ist ein Prozess der Auseinandersetzung, der danach erfolgen muss, damit man da kein problematisches Verhalten entwickelt. Und irgendwie habe ich es dann jetzt, wo ich so älter werde, erlebt, dass sich das in den 20ern dann so langsam verläuft und dann so Anfang 30, wenn dann die Kinder da sind und das Haus steht, dann haben die Leute alle ja, dem Alkohol entweder entsagt oder sind so ein Glas Wein am Abendtrinker geworden. Und, oder es verschwindet ganz aus dem Leben, so wie bei dir zum Beispiel auch.
Ja.
Also scheint eher so ein Jugendding zu sein.
Ein Stück weit. In unserer also,
Generation.
Es kommt
so ein bisschen zu verändern oder zu verwachsen.
Ja.
Zumindest in meiner Wahrnehmung.
Also das ist schon auch so. Also bei mir ist es halt auch so, ich bin ja, ich habe übrigens gerade mal überschlagen, wie viel Promille du ungefähr damals bei deinen 12 Einbeckern im Kopf hattest. Mit dem Promillerechner von kenndeinlimit.de. Also die wollten dich nicht mit 14 rechnen lassen. Also habe ich dich mal 20 Jahre alt gemacht, das sollte aber nicht so viel ändern. Dann warst du ein sehr kleiner und sehr leichter 20-Jähriger. Ich habe so geschätzt, vielleicht hast du so 50 Kilo gewogen und warst so 1,50 groß, kommt das hin?
Überhaupt nicht.
Nee, wie groß warst du?
Ich würde sagen, ich war 1,70 groß und habe 80 Kilo gewogen.
Ja, okay, dann wird es natürlich anders, aber also mitunter waren das Promille-Dinge von irgendwo 2 bis 3,6. je nachdem, wie schnell du die 12 Bier getrunken hast.
Ja,
wie
es war schon über einen Zeitraum von 6 Stunden, würde ich sagen.
Genau, ja, dann waren es vielleicht so 2 und ein bisschen.
Ich denke schon, aber dass ich an der 2 gekratzt habe,
auf jeden Fall. Das ist schon bitter. Also ich bin familiär übrigens auch vorbelastet. Meine beiden Großväter, einer von beiden lebt ja nun auch nicht mehr, Ruhe in Frieden, Walter. Sind oder waren in dem Fall auch alkoholkrank. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so aktiv hätte sagen dürfen, aber naja, mein Gott, so ist es. Und haben damit halt auch gestruggelt. Das war nie, also ich habe es nie so wahrgenommen, dass es wirklich auch in Aggression oder sowas ausgeartet wäre. Habe aber aus meiner Familie Geschichten gehört, dass das auch mitunter mal anders war. Also das hatte wohl auch schon Probleme hier und da. Es gab dann auch mal Klinikaufenthalte und solche Sachen. Und mein Vater hat auch ein Alkoholproblem. So. Papa, falls du jetzt meinen Podcast hörst, tut mir leid. Ist so. Aber er sagt es ja selber. Also er sagte irgendwann zu Start von Covid, als wir da saßen, irgendwie Ostern 2020 oder sowas. Ne? Und alle so ein bisschen, weil da gab es noch gerade so die Impfungen und irgendwie Und ich sagte, naja, das sind mir aber jetzt plötzlich, weil das so spontan tauchten da so 5 Leute auf, ne, plötzlich. Und ich war so, ich wollte eigentlich nur Papa besuchen, was ist denn jetzt hier los? Und da war meine halbe Familie da und ich meinte so, das ist nicht so gut, nicht, dass hier einer Covid hat. Und dann meinte mein Vater, ach ja, wenn jetzt von euch einer Covid hat, dann sterbe ich dran. Ich bin, was hat er gesagt? Ich bin Kettenraucher und Alkoholiker. Wenn ich das kriege, bin ich tot.
Okay.
Ist nicht passiert übrigens, also er hatte dann Covid und er ist nicht dran gestorben. Er hatte ja auch mal Krebs, also immunsupprimiert ist er im Zweifel auch noch, also mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber oder nicht mehr stark. Insofern schon eine schwierige Sache. Also mein Vater trinkt auch sehr viel Bier, an dem liegt es nicht, dass der Bierkonsum in Deutschland zurückgeht.
Ja.
Sehr viel Hasseröder, zumindest früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und meine Großväter, die habe ich nie so saufen gesehen, aber bei denen habe ich immer viel die Persönlichkeitsänderungen gesehen, die Alkoholkonsum mit sich bringen kann. Ja. Das war dann immer so, die hast du gesehen, da war irgendwie ein Geburtstag oder Weihnachten oder Silvester oder so und dann saßen die da und dann tranken die einen Wein und dann ging es halt schon bei dem ersten Wein, wobei, also mein einer Großvater trinkt mehr Wein, der andere trank mehr Bier und du merktest, das war wie wenn sich so ein Schalter umlegt. Also die haben wirklich nur noch ein alkoholisches Getränk gebraucht und dann wurden die merkwürdig. Ne? Und das war schon auch interessant. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, das nochmal zu hinterfragen. Ich habe auch sehr regelmäßig Alkohol konsumiert zu einer Zeit. Bei Bandproben damals in Langelsheim haben wir unglaublich viel getrunken, auch häufig, weil ich bin immer mit dem Zug dahin gefahren und mit dem Bus. Ne? Also ich bin ja nicht Auto gefahren. Also wenn ich Auto gefahren bin, habe ich schon immer nichts getrunken. Das war schon immer so. Kategorisch, aber dann war ich in Langelsheim und dann haben wir halt ein Bier oder zwei oder drei oder ein Wein oder so haben wir getrunken bei der Probe. Es war halt ganz normal. Ja. Ne?
Ja.
Und dann, was auch viel war, dann hat man irgendwie so an der Pfalz rumgehangen, so Kaiserpfalz, Punker.
Das hat in Goslar auch ein Verb, man pfalzt dann, zumindest früher.
Mittlerweile darf man nicht mehr, mittlerweile ist das quasi Sperrgebiet, man darf da sich nicht mehr länger aufhalten, sonst wird man direkt entfernt von den, also das haben wir kaputt
nicht
gemacht.
Nicht mal das lässt man den armen Jugendlichen noch.
Ja.
Naja.
Man hat gepfalzt.
Zur Gammelmauer.
Eben, genau.
Die gibt's auch nicht mehr, die ist ja abgetragen worden. Ach, scheiße.
Ja, Mensch. Ach, alles, alles kaputt. und da wurde auch
warum diese?
Viel gesoffen.
Let's cut this short. Wir haben schon so ein bisschen jetzt übergeleitet zum Thema Alkohol. Warum diese?
Ja.
So steht's in unserer Struktur. Warum trinkt man denn überhaupt Alkohol? Wir haben schon so rausgehört, jetzt so bei uns beiden war es auch irgendwie Geselligkeit und kulturell verankerte Geselligkeit. Aber warum? Warum trinkt man nicht zusammen eine Cola?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen ist es ja so, Alkohol enthemmt. Ne?
Ja.
Das sorgt dafür, dass du unter einem Alkoholeinfluss Dinge tust oder Dinge erzählst, die du nüchtern nicht erzählen würdest oder nicht tun würdest. Das kann sinnvoll sein, das kann aber auch sinnlos sein. Im Grunde ist es wie bei vielen Sachen wahrscheinlich besser, wenn du das nicht brauchst. So ein bisschen wie bei, sagen wir mal so, Medikamente, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Panikattacke habe, ich kann ja meine Panikattacke auch aufweichen oder abhalten, indem ich irgendwelche Angstlöser nehme. Das hat aber auch immer irgendwelche Beigeschmäcker und macht immer Dinge mit mir, die ich vielleicht nicht so will. Gleiches gilt ja irgendwie halt auch für Alkohol. Also ich werde vielleicht enthemmter und erzähle Dinge, die ich sonst nicht erzählen würde, aber ich erzähle eben auch Dinge, die ich sonst nicht erzählen würde. Und das führt ja dann auch zu ganz merkwürdigen Situationen, ne? Wo es dann auch zu Streit kommt, zu Disagreements oder im schlimmsten Fall eben halt auch wegen dieser enthemmenden Wirkung von Alkohol zu gerade auch so potenziell sexuellen Übergriffigkeiten oder Übergriffigkeiten generell, aber auch so potenziell
einfach sexuellen Übergriffigkeiten, ja.
Ne, genau.
Schaden, der anderen Menschen zugefügt wird oder sich selbst.
Was dann im Nachhinein auch mehr oder minder schweres Trauma bei Leuten hinterlassen kann, eben wegen dieser enthemmenden Qualitäten. Aber es ist natürlich so, wenn man da sitzt und trinkt, dann ist es für Leute natürlich einfacher, vielleicht auch über traumatische Dinge zu reden, weil man eben, ne, die Zunge löst sich so ein bisschen. Man sagt ja immer, wie war das, Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Ich glaube, das stimmt nicht, aber es ist halt...
Das ist absoluter Schwachsinn, ich arbeite mit Kindern, aber ich glaube, die Botschaft wird deutlich.
So. Genau so.
Jede, um es mit Olli Schulz zu sagen, jede Wahrheit braucht einen Betrunkenen, der sie ausspricht.
Ja, kann hinhauen. Genau, und ich glaube, da ist so dieses Ding. Und es macht halt geselliger auf eine Art, eben weil es enthemmt, weil man nicht mehr so viele Hemmschwellen hat, weil man...
Viele Menschen haben mehr Bock auf Menschen, wenn sie betrunken sind.
Genau. Also
ich kann dazu auch eine Anekdote erzählen. Ich habe einen Freund, nennen wir ihn Detlef. Detlef ist ein sehr, sehr schlauer Mensch, ein sehr schlauer Mann. Sehr belesen, sehr sehr studiert, sehr akademisch und ein bisschen introvertiert. Also ja, der quatscht dann immer eher so von der Seite an und sagt auch wirklich dann immer sehr fundierte, gute Sachen. Und jeder weiß jetzt, von wem ich spreche, der ihn kennt. Und Detlef trinkt auch öfters mal mit mir ein Bier oder auch viele Biere, wenn wir uns da mal sehen. Und dann irgendwann merke ich, jetzt hat er sich entkorkt, sozusagen, wortwörtlich. Jetzt ist irgendwie, geht er mehr aus sich raus. Und dann hebe ich immer beide Finger, zeige auf ihn und sage, Party, Detlef! Weil der ist dann nämlich genau das, was du sagst, ne? Irgendwie enthemmt, entgrenzter und auch viel extrovertierter. Also seine eigentlich introvertierte Persönlichkeit ist dann einem extrovertierten, selbstbewussten Detlef gewichen. Und das ist in seinem Kontext total positiv. Also so nehme ich es zumindest wahr. Kann aber, wie du sagst, auch ambivalent wahrgenommen werden. Also wenn andere Menschen sich auf eine negative Art und Weise enthemmen. Ja, also Grenzen nicht mehr respektieren, weil sie sich entgrenzt haben in ihrem Rausch, dann nimmt das Umfeld womöglich Schaden. Ne? Und deshalb ist, würde ich sagen, auch dieses Enthemmende sowohl positive als auch negative Wirkung von Alkohol.
Unbedingt.
Die das eben so mit sich bringt. Manchen Menschen, so möchte man meinen, würde es ab und zu ganz gut tun, das biedere, kontrollierte hinter sich zu lassen. Bei anderen betet man, dass sie es um Gottes Willen nicht tun, weil jeder weiß, wie unglaublich schlimm das sonst wird. Ich war auch neulich mit einer Freundin in einer ihrer Stammkneipen. Eigentlich wollte sie mir so ein bisschen Billard beibringen. Und da standen so unangenehme, besoffene Männers und Mackers am Billardtisch, die so laut gepöbelt haben und so eine ekelhaft misogyne Sprache auch schon drauf hatten, dass ich mich da nicht hingetraut habe. Ich sagte, sorry, ich fühle mich hier nicht wohl. Lass uns jeder unser Getränk trinken und dann wieder gehen.
Ja,
fand sie im ersten Moment nicht so cool. Aber also, was soll ich sagen? Ne? Ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt und ich habe dann auch erstmal gemerkt, wie besoffen die alle schon waren. Also es war halt 22 Uhr an einem Samstag oder so, glaube ich, war Samstag, ich glaube schon. Und es war voll, aber meine Freundin meinte dann eben auch, naja, die fangen hier in dieser Kneipe halt schon um 18 Uhr an. Und ich habe dann auch echt bemerkt, einer konnte nicht mehr so richtig laufen, die haben sich alle ins Ohr gebrüllt. Und auch als ich da dann stand, kam der eine und, ey, geh mal da weg, da steht mein Bier. Ne? Also auch die Art, miteinander zu reden, war schon so enthemmt und
ja.
Uncool einfach, das wäre mir betrunken vielleicht gar nicht aufgefallen, aber weil ich halt nüchtern hingekommen bin, war das halt so ein What-the-fuck-Moment.
Das ist erstaunlich. Also
ganz, ganz unschön.
Mit betrunkenen Menschen kann ich auch immer schlechter umgehen. Je besser ich sie kenne, desto okayer ist es. Also wenn wir jetzt irgendwo wären auf einer Party und du wärst betrunken, käme ich damit klar, das wäre okay, ich weiß ja, wie du bist und das ist in Ordnung, aber so gerade fremde Menschen ist immer schwieriger. Ich habe auch so ein paar sehr unschöne Erfahrungen gemacht auf Festivals und auf Partys oder so, ne, mit Leuten, die dann plötzlich sehr, vor allen Dingen auch so Leute, die dann plötzlich sehr touchy werden, nicht mal unbedingt sexuell touchy, aber die dann so kommen und nehmen dich plötzlich ungefragt in den Arm und dann ist dann die plötzlich so den einer, Raum
auch einfach
und so, genau. In deinem Personal Space drin und das ist irgendwie sehr unangenehm und ich war neulich, war ich auf einer, ich kann es ja mal erzählen, ich erzähle jetzt flamboyant Geschichten aus meiner Göttinger Zeit. Jetzt, wenn meine Mutter diesen Podcast hört, die wird gucken. Ich war neulich auf einer Sexparty. Ich war neulich auf einer Sexparty in Göttingen, die wurde von so einem queer-feministischen Kollektiv veranstaltet. War auch eine nette Idee, so letztlich war es dann von der Umsetzung so ein bisschen lala. Aber ich war dann da und da gab es auch eine offene Bar. So, da konnte man Getränke kaufen und was trinken und irgendwie. Und ich habe dann gefragt, ja, aber gibt es irgendwelche Safety-Mechanismen, um zu garantieren, dass wenn Leute ein bisschen was, dass das nicht merkwürdig wird? Und da gab es dann so eine sehr verhaltene Antwort von, ja, also es gibt so ein Traumateam, mit dem man reden kann und irgendwie. Und da kümmern sich Leute. Und ich habe dann auch festgestellt, auch als ich da war, war das nicht so ein Problem, aber ich war schon so, Ich finde die Vermischung, also die explizite in diesem Fall Vermischung von Alkohol und Sexualität sehr schwierig. Weil ich glaube, da hat das absolut nichts zu suchen. Also ich bin da sehr kategorisch. Also Menschen, die etwas getrunken haben, mit denen habe ich keine intimen Kontakte mehr.
So. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen.
Und wenn ich selber getrunken hätte, würde ich auch mit Leuten keine intimen Kontakte mehr haben wollen.
Einfach auch, um so bewusste Entscheidungen wirklich zu garantieren, um Konsens sicherzustellen. Also kann ich total verstehen, wenn es da Irritationen gibt,
um das,
wenn man das nicht machen möchte.
Genau, um das auch so ein bisschen zu forcieren. Aber es ist schon auch schwierig. Manche Leute sehen das auch ganz anders. Ich hatte mit einer Bekannten von mir eine sehr ausladende Diskussion darüber, inwiefern das sinnvoll ist und inwiefern nicht, ne? Und das war dann auch so, es ging um so eine größere Kinky-Party irgendwie, die es auch gibt in Essen, die Flowers and Bees heißt die. Und ich meinte dann so, naja, aber wenn das so eine Club-Atmosphäre ist mit auch Alkohol, dann ich glaube, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Und sie meinte dann, als ob die da alle besoffen sind. Und ich sagte, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich glaube nur, ich würde mich dann trotzdem nicht wohlfühlen, weil ich nicht wüsste, wer was und wie viel getrunken hat. Und manchmal sieht man ja Leuten auch gar nicht an, was die so alles getrunken haben, ne? Also gerade so diese in Anführungszeichen funktionierenden Alkoholiker, das hattest du ja auch noch mit auf der Liste so ein bisschen stehen, so Alkoholkrankheit zieht sich ja durch alle Gesellschaftsschichten und ist mitunter so dem untrainierten Auge auch gar nicht so bewusst.
Ja, ne? Also. Absolut. Lass uns da vielleicht nochmal reingehen, weil wir haben jetzt so ein bisschen als Fazit so, ja, alles schwierig, risikobehaftet, kann sinnvoll sein, aber man muss tierisch aufpassen. Auch im Genusskontext. Ja. Und jemand, der das sehr viel konkreter auf den Punkt gebracht hat, ist Daniel Schreiber, ein Autor und Essayist, der das Buch Nüchtern geschrieben hat. Das habe ich mir zur Vorbereitung auf diese Folge tatsächlich komplett gegeben und als Hörbuch angehört, ist auch auf Audible. Daniel Schreiber liest das selber ganz toll ein, kann ich nur empfehlen. Und Daniel Schreiber ist trockener Alkoholiker, kann man glaube ich so sagen. Oder wie er sagen würde, er ist nüchtern seit vielen Jahren jetzt inzwischen. Und hat aber auch seine Leidens- und Alkoholgeschichte in diesem Buch sehr anschaulich dargelegt, beschreibt das im Endeffekt so, wie wir jetzt auch. Er ist in einem Kontext beruflich groß geworden, wo das Alkoholtrinken total normal war. Also im Literaturbetrieb ist Alkoholtrinken nach Redaktionsschluss oder auf Messen, auf Ausstellungseröffnungen, wo man als Journalist eingeladen ist, total normal. Da wird überall Champagner und Sekt gereicht. Man trinkt sich gegenseitig unter den Tisch. Und er hatte also dann auch ein sehr problematisches Verhalten entwickelt. Er hat jeden Abend getrunken tatsächlich mit seinem Partner, war die Flasche Wein absoluter Standard am Abend. Und dann auch teilweise ganz alleine oder auch viel, viel mehr und exzessiv in Kombination mit Drogen, mit Kokain, wenn es dann mal ans Feiern ging. Und er hat das eben auch festgehalten, dass es so zwei Unterschiede zwischen in Anführungszeichen normal trinkenden und AlkoholikerInnen gibt. Nämlich alkoholkranke Menschen vertragen oder ja, doch alkoholkranke Menschen vertragen sehr viel mehr. Und das ist dann das, was du sagst. Man merkt es ihnen also dann auch nicht an. Es kann sein, dass sie schon zwei Flaschen Wein getrunken haben und noch total geradlinig sprechen, gehen und normal agieren. Und tatsächlich wachsen zukünftig Alkoholabhängige auch meistens in einem Umfeld auf, in dem diese regelmäßige Betrunkenheit von Erwachsenen total toleriert wird. Also je mehr Eltern und erwachsene Bezugspersonen im Alltag trinken, desto normaler ist es auch, das selbst auch zu tun. Und ich glaube, man sollte eben dabei nie vernachlässigen, dass man sich ja ein Stück weit vergiftet.
Ja.
Also Alkohol ist ein Nervengift.
Ja. Absichtlich.
Also man vergiftet sich absichtlich bis zu einem gewissen, hoffentlich kontrollierten Grad, um sich zu berauschen. Und das klingt dann erstmal viel abstrakter. Aber das ist ja irgendwie Sinn der Sache.
So, ja,
man möchte Rausch haben. Und Rausch kann total schön und entgrenzend sein, aber es birgt eben auch immer die Gefahr, dass es kippt hin zu übergriffigen Situationen, was wir jetzt gerade so festgehalten haben. Und genau, er stellt auch als Gefahr heraus, dass man sich als trinkender Mensch ein Umfeld einrichtet, ein soziales Umfeld, das eben total auf diese Akzeptanz gegenüber Alkohol schon eingestellt ist, für die es auch alle total normal ist, dass man trinkt. Also gerade wieder MusikerInnen, da trinken ja alle. Also wenn du dann abends zusammensitzt, dann suchst du meistens vergeblich den Menschen, der da sich eben nur eine Cola geschnappt hat, sondern es haben alle ein Bier in der Hand. Und ich finde es auch total unproblematisch, dass man zusammen ein, zwei, drei Bier trinkt, aber wenn man dann plötzlich jeden Abend ein, zwei, drei Bier trinkt, weil man jeden Abend Probe hat oder weil man andere kulturelle Anlässe hat, wo das dann irgendwie im Anschluss einfach angehängt wird, dann ist es auch rein körperlich ja schon ein Konsum, der schwerwiegende Folgen hat. Und auch das stellt er total gut raus. Also beispielsweise sagt er ganz deutlich, der sogenannte maßvolle Konsum von Alkohol erhöht ebenfalls schon Gesundheitsrisiken.
Ja.
Über Sachen, über die man sich einfach im Klaren sein sollte. Wenn, also bei Frauen zum Beispiel auch stärker als bei Männern, wenn Frauen beispielsweise ein Glas Wein am Tag trinken, dann erhöhen sie damit ihre Chance auf Brustkrebs bereits um 7%. Und ich meine, 7% sind 7% sind 7%. Das ist nicht wenig. Ne? Nee. Die Säuren im Alkohol greifen immer, egal bei welchem Konsum, den Magen und den Zwölffingerdarm an. Es führt auch immer, man sagt ja immer, ne, Schnaps macht dumm, ne? Weil, hat mein Vater zumindest auch immer gesagt, weil der Alkoholgehalt so hoch ist und natürlich auch Alkohol ab einem gewissen Grad neurologische Schäden verursacht. Von daher, ja, Alkohol kann dumm machen, in Anführungszeichen. Und ja, wir haben in Deutschland auch mehr, zumindest Stand 2017, mehr Tote durch Leberzirrhose gehabt als durch Verkehrsunfälle. Also Alkohol tötet. Kann töten. Es ist absolut möglich, dass du dich durch Alkohol umbringst. Und man kennt ja diese Horrorberichte vom Komasaufen, von dem einen 15-jährigen Jugendlichen, so die Urban Legend, auch in Goslar, der dann mit der Wodkaflasche im Krankenhaus gelandet ist. Also sowas passiert ja. Es kann ja teilweise schon ein Abend Eskalation zu viel sein, dass auch Leute dann dumme Sachen machen, auf Strommasten klettern, irgendwo runterfallen, runterspringen und dann tot sind.
Ja.
Also das ist eben so das Ganze, was wieder im Subtext mitschwingt, wenn man von Alkohol spricht. Und sich das mal unbequem bewusst zu machen und vor Augen zu halten, dass das weiterhin auch im Erwachsenenalter eine Möglichkeit ist. Ich glaube, das tun viele Menschen nicht, die regelmäßig Alkohol trinken, weil man sich so angegriffen fühlt. Also man fühlt sich so angesprochen als, bist du vielleicht auch problematischer Trinker, problematische Trinkerin? Und das ist nicht cool. Und deshalb auch, wenn man mit Leuten redet, die nicht trinken, dann ist, glaube ich, so ein Schutzreflex zu sagen, also Alkohol in Schutz zu nehmen. Das war auch bei mir so ein Reflex, als ich diese ganzen kritischen Fakten über Alkohol gehört habe. Hm. Also ich liebe das ja total, mich auch nur so ein bisschen zu berauschen oder verschiedene Sorten Alkohol in großen Abständen hoffentlich voneinander zu trinken. Und ich war dann so, hey, aber jetzt nimm mir das doch nicht weg. Und dann war der nächste Reflex, ja, tut er ja gar nicht. Sondern das ist einfach nur keep that in mind mäßig so. Ja. Behalt das im Hinterkopf, wenn du das machst, damit du eine informierte Entscheidung triffst. Das, ne? Und das ist ja letztendlich auch das, was wir mit dem Podcast machen wollen. So nochmal in Erinnerung rufen, hey, ja, es ist irgendwie total normal, aber eigentlich tun wir da eine sehr unnormale Sache, die Ausnahme bleiben muss, damit es noch im gesunden Rahmen ist.
Ich werde kein Plädoyer gegen Alkoholkonsum halten. Das muss jede Mensch selbst entscheiden. Ich habe das für mich, ich habe für mich einfach irgendwann beschlossen, persönlich, dass ich mich schwer tue mit dem potenziellen Kontrollverlust, den höherer oder exzessiver klingt jetzt auch, den Alkoholkonsum mit sich führt. Ich mag das nicht gerne, wenn ich das Gefühl habe, mein Körper reagiert nicht mehr so auf die Signale, die ich ihm senden möchte. Häufig, wenn ich berauscht war, besoffen, betrunken war, hatte ich das Gefühl, ich sitze so im Cockpit von diesem, ich sitze in meinem Hirn und lege die Schalter um, aber der Roboter, den ich steuere, der mein Körper ist, reagiert nicht mehr so, wie ich will. Und auch so, ich denke mir dann, jetzt sagst du mal einen richtig eloquenten Satz. Und dann sage ich so, ah, ist geil, oder? Ist gut. Dann denke ich mir, nee, das war Bullshit, was ich jetzt gesagt habe. Und diese Dissonanz von wegen, ich kriege ja mit, dass ich nicht mehr 100% funktioniere, die hat mich immer ein bisschen fertig gemacht. Aber verantwortungsbewusster Umgang mit Drogen, mit Alkohol, mit Rauschzuständen ist möglich. Und ich glaube, das ist auch nicht generell zu verurteilen. Also man rutscht da immer schnell hin, dass man so eine 100% Schwarz-Weiß-Haltung einnimmt. Aber die möchte ich auch gar nicht propagieren. Also viele Leute in meinem Umfeld trinken auch, mal mehr, mal weniger. Also ne, wie gesagt, ein Kumpel von mir arbeitet für die Getränkemafia. Anheuser-Busch InBev ist ein großes Brauereiunternehmen. Ich nenne die immer scherzhaft Getränkemafia. Dabei belassen wir es. Es ist jetzt nicht so, aber es ist erstaunlich, wie häufig man sich in unserer Gesellschaft, das finde ich immer ein bisschen tragisch, dafür rechtfertigen muss, nicht zu trinken.
Absolut.
Also das ist merkwürdig.
Das wäre auch, glaube ich, Appell, den wir ganz klar richten können. So, es muss überhaupt keinen signifikanten Grund dafür geben, nicht zu trinken.
Ja.
Und ich konnte da total die Brücke schlagen, weil ich ja nun Veganer bin. Und ich damit auch schon angefangen habe, als es noch nicht ganz so trendy war wie jetzt oder so normal, dass es in der Gruppe von 10 Leuten wahrscheinlich auch einen Veganer gibt oder 3 Vegetarier. Und man möchte einfach irgendwann nur noch in Ruhe gelassen werden und man versucht das teilweise auch zu verstecken. Und das hat auch der Daniel Schreiber dann berichtet, jetzt nach seinem Nüchternwerden, dass er einfach nicht darüber spricht, dass er teilweise sogar oder andere Nichttrinker kennt, die sich irgendein Getränk schnappen und dann so tun, als sei es, damit sie nicht angesprochen werden. Es reicht einfach zu sagen, ich möchte einfach nicht. Ich mag das nicht. Ja. Ich mag das nicht. Es wirkt auf mich nicht wie etwas, was Spaß machen könnte. Nuff said. Ich würde gar nicht nachfragen, wenn jemand mir erzählt, dass er oder sie nicht trinkt inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sehr gut.
Oder vielleicht nur so generell nicht oder heute nicht, damit ich Bescheid weiß, ne, welche Bowle ich zubereiten muss. Und damit hat man es dabei zu belassen. So. Und dann möchten die Leute das nicht. Gleichzeitig kann man sich aber auch nochmal gemessen an der Lektüre, die ich da gelesen habe von Daniel Schreiber, fragen, warum kann es sinnvoll sein zu trinken oder warum erscheint es Leuten sinnvoll zu trinken? Und da benennt er auch ganz klar, dass Alkohol, und so kommen wir jetzt auf Mental Health auch nochmal zu sprechen, ein Angsthemmer ist. Mhm. Ein Sedativ, das entstresst, das Stress nimmt, das für Entspannung sorgt und für erträglich machen soll. Und da benennt er eben auch die Funktionsweisen unserer hyperkapitalistischen Gesellschaft, in Anführungszeichen, weil dieser Fokus auf Arbeit und Begrenzung auf Leistung und hoher Zeitaufwand für diese lohnarbeitstechnischen Dinge eben auch sinnvoll erscheinen lässt, dann abends dagegen anzukämpfen, alles hinter sich zu lassen, indem man trinkt. Ja, dass da so ein Kreislauf daraus entsteht, sich schnell zu betäuben und zu vergessen, weil die Lohnarbeit halt so schwer wiegt oder so stressig war, indem man eben zu einem Sedativ greift und das ist dann Alkohol. Es gäbe kein besseres Sedativ als Alkohol zum Einschlafen, zum Entstressen. Aber natürlich in dem Moment, wo man sich darauf verlässt, wo es normal ist, dass das ein solches ist, wird es natürlich hochgradig gefährlich. Ne?
Ja.
Und er sagt auch, dass eine Kultur, in der man mehr arbeitet, eine Kultur, in der man mehr trinkt ist und dass Abhängigkeit bei uns eher toleriert wird als Scheitern im Arbeitsleben und im Beruf.
Mm, total.
Und das fand ich eine sehr interessante These beispielsweise. Und dann kommt noch dazu, was du sagst, die selektive Wahrnehmung von Alkoholkonsum. Also es ist in privilegierten gesellschaftlichen Schichten viel normaler und viel tolerierter, dass Alkohol getrunken wird, überhaupt, aber dass auch viel Alkohol getrunken wird. Also auf Obdachlose am Straßenrand, die dann eine Flasche Korn ausgetrunken haben, damit es ihnen von innen warm wird und sie die kalte Nacht überstehen, wird herabgesehen und gespuckt. Und die Besoffenen auf dem Benefizkonzert, die sich da eine Flasche Rotwein reingestellt haben und durch die Gegend torkeln, sind ja relativ safe. Also da werden vielleicht die Augen verdreht, aber das ist nicht mit der gleichen Charme und mit dem gleichen Hass vielleicht sogar belegt, wie eben
auch die, Armut. Arten, ne? Alkohol, also bestimmte Arten von Alkohol haben einfach einen irgendwie gesellschaftlichen Ruf. Das ist so, wenn man dann sagt, ich trinke abends immer einen guten japanischen Whisky. Ne? Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, das gibt's ja wirklich. Ich glaube, der letztes Mal vor ein paar Jahren der beste Whisky der Welt, irgendwie nach wer auch immer das bewertet und wie, ist mir jetzt auch Wurst. War japanisch, ne? Und dann trinke ich abends so einen guten Whisky oder einen guten Scotch, dann sind die
Leute
so,
oh. Das hat dann was von Intellektualität, Genuss, Bildung.
Klasse.
Das schwingt dann da gleich mit. Klasse sowieso. Also es ist ein Statussymbol, welcher hat Alkohol man trinkt, Champagner, Whisky und so weiter.
Und wenn du abends einen Korn reinkippst, dann sind die Leute so,
Schwierig.
Erst ein Pilz, dann ein Pilz, dann ein Korn. Ne? Ja, genau. Wie schon Jupiter Jones damals sagten. Das ist schwierig. Was super spannend ist, was du angesprochen hattest, ne, so dieses, dass man so maskiert auch, das ist mir auch, ich habe das ein, zwei Mal im Top gemacht damals, als ich noch aktiv Top-Theater im OP in Göttingen, viele KünstlerInnen, wird auch viel gesoffen, wenn da Partys sind, also mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden als früher, zwischendurch gab es sogar mal Verbot für mitgebrachten Alkohol im Top, weil zu viel passiert ist, und das hat sich jetzt, glaube ich, erledigt wieder. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe immer nur alkoholfreies Bier getrunken, aber ich habe mir ein alkoholisches Bier geholt. Ich weiß nicht, was es war, irgendein Dings. Hab das weggekippt und habe mein alkoholfreies Bier in die Flasche gekippt immer.
Ach krass.
Und habe dann immer so eine, damit ich nicht aussah wie jemand, der nur alkoholfrei trinkt, hatte ich immer so diese Bierflaschen, war immer so, hier, ich trinke auch richtigen Alkohol, ich bin auch schon richtig besoffen, lustig.
da sieht man, wie weit Menschen wie du gehen müssen, damit sie einen entspannten Abend verbringen können.
Ja, also eigentlich hätte ich auch
total,
auf dieser total, Party hatte ich oder, nichts mehr verloren, ne? Aber,
aber guck mal,
man will irgendwie dazugehören trotzdem.
Dass das notwendig ist, ist ja, ja. schon... schon traurig genug eigentlich.
Das stimmt.
Genau, also lass die Leute im Zweifel einfach in Ruhe. Ich möchte hier trotzdem noch mal droppen, dass es auch nicht leicht ist, so eine Haltung, eine aufgeklärte Haltung zu dem Thema einzunehmen. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Fakt, den Daniel Schreiber in seinem Buch benennt. Die Alkoholindustrie in Deutschland hat 500 Millionen Euro an Werbebudget.
Ja.
Ja, also pro Jahr, die sie aufbringt, um Leute zum Trinken zu animieren. Wir haben Bereiche wie Fußball, wo das Biertrinken in Stadien ja total verwurzelt ist und normal ist.
Massiv.
Das Aufklärungsbudget für sowas wie Alkohol Kennt Dein Limit oder andere staatliche Kampagnen zur Aufklärung von Folgen von Alkoholkonsum beträgt 10 Millionen. Ja. Also wir haben da 500 Millionen versus 10 Millionen in der Aufwiegelung von Alkoholkonsum versus Alkoholkonsumaufklärung. Und es ist also auch leichter, so eine Haltung einzunehmen mit, warum trinkst du nicht? Weil eben, was wir jetzt alles benannt haben, eine gesellschaftlich-kulturelle Prägung, Werbeindustrie und die faktischen Wirkungen wie Rausch und Entspannung. Also das ist, man rutscht da sehr leicht rein und es braucht dann wirklich eine unbequeme, kritische Haltung gegenüber sich selbst mit Reflexionen, da zu fragen, na, war es vielleicht in letzter Zeit ein bisschen viel? Und dazu möchte ich jetzt nochmal was sagen, weil ich bin ja im Moment krank. Ich hatte einen sehr krassen Monat hinter mir. Und ich habe in diesem Monat auch immer wieder mal Alkohol getrunken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gnadenlos besoffen war zu irgendeiner Gelegenheit, maximal angetrunken vielleicht. Aber ich habe gemerkt, dass mein Körper auf den Alkohol total reagiert hat und das dann der primäre Prozess war, dem ich mich aussetzen musste. Ich musste mich entgiften. Ja. Ich habe jedes Mal gemerkt, dass mein Immunsystem ein bisschen angeschlagen war, weil ich ja auch nie ganz fit war. Mhm. Also ich möchte aktiv davon abraten, gerade erkälteten Menschen Alkohol zu trinken, egal wie wenig.
Ja.
Und das hat mich die Lehre schließen lassen, so ich trinke jetzt gerade, wo ich auch krankgeschrieben bin, ich trinke jetzt nicht. Ich war heute für Kneipe verabredet mit einer Freundin, die mal ihre Stammkneipe mir zeigen wollte, was jetzt ewig nicht geklappt hat. Und hab das dann aber abgesagt oder meinte, ich trinke dann nicht, wenn ich mitkomme. Und dann haben wir beschlossen, dass das vielleicht nicht so sinnvoll ist, weil alle anderen in dieser Kneipe auch betrunken sein werden.
Ja.
Und also schwierig, ne?
Total.
Lässt man dann vielleicht lieber weg. Und am Wochenende fahre ich auch zu einer Freundin, wo das auch der Fall sein wird, wo wir auch auf einer Party sein werden, wo ich meinte, ich gucke mal, wie es mir bis dahin geht. Ich werde das mit angezogener Handbremse machen müssen, weil eben auch ich noch nicht ganz gesund bin. Sowas darf man einfach nicht vergessen. Also es hat körperliche Auswirkungen, die nicht immer zu bewältigen sind oder sinnvoll zu bewältigen sind, sonst wird man tatsächlich krank. Und auch in Bezug auf Mental Health, da wollten wir jetzt nochmal so ein bisschen die Kurve schlagen, würde ich sagen, es gibt ganz eindeutig auch einen psychischen Kater von Alkohol. Also ich kenne das auf jeden Fall auch von Kokain, also auch so in der Aufklärung dazu, dass das so die Droge ist, die am meisten Dopaminausschüttung zur Folge hat. Heißt, du gibst quasi an einem Abend, wenn du Kokain konsumierst, dein ganzes Dopamin aus, in Anführungszeichen, und am nächsten Morgen bist du Dopamin entleert. Mhm. Und dann geht's dir scheiße, wie soll man es anders sagen. Also du bist dann wirklich auch psychisch verkatert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich durch Alkohol halt auch schon solche berauschenden, tollen Abende hatte, fand da quasi so eine natürliche, übermäßige Dopaminausschüttung statt. Und am nächsten Morgen war mein Standard-Dopamin-Level im Vergleich zum Level, was ich durch den Rauschabend davor hatte, so niedrig, dass wir es inzwischen in unserer Bohle-Freundeskreisgruppe den Serotonin-Kater nennen. Es ist wohl aber eigentlich ein Dopamin-Kater, den man dann am nächsten Tag spürt. Und es geht einem launenmäßig schlechter, stimmungsmäßig schlechter. Und ich bin dann auch anfälliger für Panikattacken, habe ich auch festgestellt. Also ja, wenn es mir sowieso stressmäßig schon schlechter geht und ich dann noch so einen Rauschabend hatte und dann am nächsten Morgen wieder klarkommen muss, dann kann es viel leichter passieren, dass ich eine Panikattacke habe. Sowas muss man einfach wissen. Also man muss dann den Rahmen so gestalten, dass man irgendwie geschützt ist, dass man vielleicht Zeit mit geliebten Menschen verbringt oder sich sozusagen sicher fühlt in dem Ort, wo man gerade ist, damit das nicht passiert. Das sind alles Sachen, wenn ich die im Kopf habe, ist das cool. Aber wenn ich mich dem immer wieder so ahnungslos oder nicht reflektiert aussetze, dann kann es total kritisch werden.
Total.
Das sind so meine Anstöße zum Thema Mental Health und Alkohol. Und dass psychische Krankheiten und Alkoholkonsum in einem Zusammenhang stehen sowieso, auch das ist ein Faktor, den Daniel Schreiber benennt. Verstärkter Alkoholkonsum ist größter Faktor auch für Depressionen und Angstzustände. 44% der Depressions- und Angsterkrankten in einer Studie, die er da zitiert, waren auch alkoholkrank tatsächlich. Da darf man jetzt Korrelation und Kausalität nicht verwechseln, aber es geht halt oft Hand in Hand einfach. Hm. Es verstärkt sich wechselseitig. Von daher, beware.
Ich addiere da nochmal zwei Dinge zu. Wir haben schon häufig drüber gesprochen, über die Hemmschwelle, gerade bei männlich geprägten Individuen, sich irgendwie therapeutische Hilfe zu suchen und dann halt aber auch immer dieser Griff zur Flasche. zur Problembewältigung. Und das ist eben genau das, ne? Also die Arbeitskultur, Lohnarbeit. Man sieht es auch zum Beispiel, Japan ist ein Land mit einer sehr ausgeprägten Trinkkultur. Gerade ja, so im Arbeitsalltag, ach, krass, ne? Nee, doch, also es hat meine Japanischlehrerin mir damals erzählt, die ist ja Japanerin gewesen, die meinte, es ist in Japan relativ Usus, man hat als erwachsener Mensch in Japan eigentlich keine Freunde, man hat KollegInnen. Mit denen macht man auch den meisten Tag was, weil ein japanischer Arbeitstag geht ja nicht wie bei uns 8 Stunden, sondern manchmal 12 oder länger. Und wer als letzter das Büro verlässt, ist der geilste Hahn im Korb, so. Und danach geht man häufig noch was trinken. Also dann geht man in irgendeine Bar und dann gibt es so Snacks und so. Und dann gibt es ein Bier und zwei Bier und 5 Bier und 10 Bier. Und dann gibt es dieses irgendwie, was einem vielleicht auch aus Animes bekannt ist, ne, mit Krawatte um den Kopf gebunden, ziehen dann die japanischen Salaryman von einer Kneipe in die nächste. Und das ist so gerade irgendwie an Wochenenden wohl sehr verbreitet, wird aber auch weniger, sodass Japan jetzt von der Regierung her eine Werbekampagne in Auftrag gegeben hat, die junge Menschen dazu animieren sollte, mehr zu trinken, weil sie weniger Einnahmen über Alkoholsteuer gemacht haben in dem Jahr.
Krass, siehst du mal.
Also so kann es auch gehen. Und das hängt alles miteinander zusammen. Also man hat dann viel Stress, man möchte sich da irgendwie, ne? Und anstatt sich andere Ventile zu suchen, wird halt oft ein Ventil im Alkohol gesucht. Ich habe das selber bei mir, das war für mich auch ein Alarmsignal, zur Zeit ums Abitur rum, kam ich aus der Schule und habe einen Whisky getrunken.
Krass.
Also ich kam, das wusstest du auch nicht, ne? Ich kam aus der Schule, hab mich hingesetzt und dann war es so 15 Uhr, 16 Uhr und ich habe mir erstmal so, also nicht viel, ne? So zwei CL, wie man so ein Shotglas, aber halt nicht in einem Shotglas, sondern in so einem Whiskyglas.
Whiskyglas, ja.
Und habe dann einen Whisky getrunken. Und das habe ich ungefähr, das habe ich nicht lange gemacht, das habe ich ungefähr eine Woche gemacht. Und dann saß ich da, goss mir so einen Whisky ein, guckte und dachte, dann ging so ein Reflexionsprozess los, Gott sei Dank, und ich dachte, nee, stopp. Was machst du hier? Warum machst du das? Ist das sinnvoll? Und wie kommt das? Und es war halt auch so ein Stressbewältigungsding irgendwie, ne? So, ich fühle mich gestresst, ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich weiß, wenn ich jetzt einmal einen Whisky trinke, da bist du ja nicht betrunken von, aber es macht dir schon nochmal so ein bisschen wohlig warm
in dir drin. Es hat schon Wirkung, genau. Wohlig warm, entspannt, Gänsehaut.
Und so weiter. Genau, und so ein Ding. Und das war dann der Moment, wo ich so dachte, nee, pass mal auf, wenn ich jetzt jeden Tag einen Whisky trinke, das ist nicht gut. Also das macht Dinge mit mir, die ich vielleicht einfach gar nicht haben möchte. Und da muss ich halt wirklich auch nochmal nachdenken, wie ich das finde und wie ich das finde. Und
das ist jetzt ein Punkt, den wir noch schnell unterbringen müssen.
Ja.
Wir sind schon wieder eine Weile im Gespräch. Dem Entwurf von einem berauschten Leben oder im Leben mit Rausch und mit tollen Erfahrungen und verrückten Geschichten durch Rausch und so weiter und so fort, wird oft von, ja, auch AlkoholliebhaberInnen wie mir, die sich aus irgendeinem Grund sehr offensiv gegen die Nüchternheit wehren, die manche Menschen an den Tag legen, da zitiere ich jetzt auch wieder Daniel Schreiber, ein gesellschaftliches Bild entgegengestellt, was, ja, so ein bisschen Horror zu sein scheint, ne? Also Daniel Schreiber spricht davon, dass von der Tyrannei des Biederen gesprochen wird, dass davor gewarnt wird, ne, dass man sich in der heutigen Zeit aus so Selbstoptimierungsgründen, und das ist ja vielleicht auch teilweise so, aber natürlich nicht immer, dass aus Selbstoptimierungsgründen das Trinken jetzt gestrichen wird, ja, man hat das nicht nötig, man macht stattdessen jeden Abend noch 3 Stunden Sport und ernährt sich am besten noch zuckerfrei oder so, und dass das Angstbild einer genussfeindlichen Kultur geschürt werden würde. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch sehr weit weg von. Und ich glaube, wenn jemand einfach nur sagt, ich trinke nicht, ich möchte das nicht, ich mag das nicht, dann ist das kein Grund, direkt davon auszugehen, was da gerade benannt wird. Und es ist durchaus auch ein lebenswertes Leben, wenn man sich zumindest nicht an Drogen berauscht, sondern am Leben an sich. Und ich glaube, niemand sollte, um das jetzt mal so ein bisschen abzurunden, Angst davor haben, zu sagen, ich möchte nicht trinken, ich möchte weniger trinken, ich möchte nicht mehr trinken. Oder auch einfach nur Angst davor haben, sich die Frage zu stellen, ist das noch gesund, was ich gerade mache? Ist das cool, was ich gerade mache? Und wovor man definitiv noch weniger Angst haben sollte und wo man vielleicht auch, wenn man nicht betroffen ist, sein Umfeld unterstützen sollte, ist die Frage, habe ich vielleicht ein Problem damit?
Ja.
Weil das ist ja unglaublich schambehaftet in Deutschland, mit Alkohol so ein Problem einzugestehen. Als Alkoholiker wirst du ja gleich sofort bemitleidet und auch irgendwie stigmatisiert, aber wenn es dann nun mal so ist, sucht es halt auch eine Krankheit, ne? Und dann verdient man eben auch eine respektvolle Behandlungsweise, wenn man sich eingesteht, du, ich glaube, ich habe einfach ein Alkoholproblem und auch eins, aus dem ich jetzt nicht herauskomme, ich suche mir jetzt Hilfe.
Ja, das ist richtig.
Mäßig, therapiemäßig, Selbsthilfegruppen. Daniel Schreiber macht große Werbung für die anonymen Alkoholiker, hat da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ist immer noch eine Selbsthilfegruppe. Das ist absolut akzeptabel und dann hat man die Betroffenen oder sich selbst auch ja, darin zu bestärken, diesen Weg weiterzugehen, weil es der erste Schritt zur Besserung ist, zu einem besseren Leben.
Mhm.
Und das hat keinerlei Stigma und Häme verdient.
Fakt.
So.
Gut. Nun denn, dann können wir vielleicht diesen Podcast auch auf einer halbwegs positiven Note beenden. Und was ist jetzt die Botschaft von der Stunde, die wir uns jetzt darüber unterhalten haben? Ich denke, die Botschaft ist, trinkt oder lasst es bleiben. Es ist okay, seid euch einfach dessen bewusst, was ihr tut. Trinkt nicht
seid
zu
ehrlich,
viel.
Seid ehrlich mit euch
selbst. Seid ehrlich mit euch selbst. Scheut euch nicht, auch kritisch zu sein mit euch selbst. Wie immer, reflektiert das. Und geht dann halt gleichzeitig auch nicht zu hart mit euch ins Gericht. Es ist ja, also wenn ihr dann schaut, ne, oder ihr macht mal einen Online-Test, von wegen habe ich potenziell gefährliches Trinkverhalten, gibt es einen auf kenndeinlimit.de zum Beispiel, haben wir jetzt vorhin beide auch mal gemacht. Überraschung, ich habe keins.
Ich schon.
Dann, das kann man ja nutzen als ganz nicht aggressiv gemeint und nicht, da will einem nicht irgendwie auch kenndeinlimit.de möchte dir nicht deinen Spaß am Bier wegnehmen oder am Schnappes oder sowas, sondern dass man dann mal denkt, hey, bin ich denn zufrieden damit? Komme ich damit in Ordnung klar? Und die Antwort kann ja und die Antwort kann auch nein heißen und das ist in Ordnung und man kann dann da was ändern und ich glaube, es ist seid mutig genug da, entsprechend ehrlich zu euch selbst zu sein und so damit umzugehen, wie ihr es für richtig haltet und wie es auch für die Leute in eurem Umfeld sinnvoll und richtig ist.
Ja, das war unsere Folge zu Alkohol. Wir wünschen euch schon mal schöne Feiertage und wahrscheinlich auch ein frohes neues Jahr. Ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass noch eine Folge vor dem neuen Jahr kommt. Man ist ja dann doch auch irgendwie, also wir zumindest, mit Familienbesuchen und ja, einfach Me-Time, Zeit mit sich selber, Erholungszeit beschäftigt. Und ich
habe noch Geburtstag zwischendrin.
Aufnehmen. Felix hat außerdem noch Geburtstag, da wird er auch keine Podcast-Folge aufnehmen.
Nee.
Genau, deshalb, kommt gut durch die Feiertage und ins neue Jahr. Stoßt mit euren Liebsten an, egal ob mit Orangensaft oder Sekt oder alkoholfreiem Sekt oder was auch immer.
Genau.
Nur nicht mit Wurzelsepp, das sollte man nicht tun. Das ist ekelhafteste Schnaps, den ich jemals getrunken habe.
Okay.
Nie wieder. Macht nichts mit Wurzelsepp an Silvester. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch im nächsten Jahr wieder als unsere HörerInnen begrüßen dürfen und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.